Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Dr. Marina Markovic, 1952 geborene Kinderärztin, die noch immer tätig ist. Ein Spruch von ihr lautet, sie würde gerne bis 80 arbeiten, bis 90 studieren und bis 100 an Triathlons teilnehmen. In unserem ausführlichen Gespräch widmen wir uns verschiedenen Themen. Natürlich unter anderem ihrer spannenden beruflichen Tätigkeit, aber auch vielen philosophischen Fragen. An dieser Stelle darf ich Hans-Georg Gadamer zitieren, den sie zitiert. Anlässlich seines 100. Geburtstags wurde er gefragt, was das Ergebnis seiner philosophischen Studien wäre. Und er sagt, der andere könnte recht haben. Viel Freude beim heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Herkommen. Erste Frage ganz gemütlich. Wann waren Sie das letzte Mal schwimmen?
Heute.
Sehen Sie, habe ich mir gedacht. Wo?
In der Neuen Donau.
Ja, das ist Ihre Strecke.
Nicht unbedingt. Ich schwimme überall, wo es geht.
Aber immer im Freien, nicht in den Schwimmbecken dieser Welt.
Naja, also in der Südstadt gibt es ja ein sehr schönes Trainingszentrum. Mhm. Und ich hatte früher eine Ordination in der Shopping City. Mhm. Und wenn ich dem Bademeister ein paar Euro gegeben habe, durfte ich dann trainieren dort. Aber manchmal war es voll. Und dann hatte ich keine Bahn für mich allein. Und dann sind also da auch die österreichischen Topschwimmer gekommen, ja, die dort trainieren. Und die haben mich dann zweimal pro Länge überholt.
Nein, die sind... Ich bin ja in meiner Jugend geschwommen in Salzburg und unsere Besten waren dann bei der HSNS damals und sind alle in der Südstadt und haben halt da zweimal zwei Stunden am Tag in diesem Becken verbracht. Genau.
Und einmal bin ich im Stadthallenbad geschwommen, mhm, unter Dach.
Und also.
Nein, aber weil Sie gesagt haben, im Freien, ja, nicht? Also da war ich im, das war noch bevor das Becken so lang renoviert worden ist. Und da habe ich gesehen, da sind im 50-Meter-Becken zwei Bahnen abgetrennt gewesen. Für Schwimmer. Ja. Dann bin ich in die eine Bahn hinein und bin ich geschwommen. Bin auf eine vor mir schwimmende Dame aufgeschwommen und habe halt dann ein bisschen Abstand gehalten und habe mir gedacht, vielleicht kann ich sie irgendwo überholen. Plötzlich stellt die sich ins Wasser, steht auf, dreht sich zu mir um und schreit mich an, Sie sind in der falschen Bahn! Und ich habe überhaupt nicht gewusst, was sie meint. Ich gewusst, es gibt eine falsche und eine richtige. Also sie hat mich dann aufgeklärt, es gibt eine Bahn für langsame Schwimmer und eine Bahn für schnelle Schwimmer. Und ich war in der Bahn für langsame Schwimmer und dort bin ich zu schnell geschwommen.
Eindeutig wahrscheinlich.
Regelverstoß.
Ja. Wobei in der Stadthalle gibt es drunter noch ein Becken für die Sportler. Da darf man als Normalsterblicher nicht hin, nur für die Freiheitsschwimmer.
Also das habe ich nie.
Das wäre gut gewesen.
Aber ich war, wie gesagt, auch nur einmal dort, ja, das erste und das letzte Mal. Ja. Na, aber Sie haben recht, ich bin an sich ein Luftmensch, ich schwimme das ganze Jahr draußen.
Ich verstehe das. Also das Schwimmen verstehe ich, sonst bin ich ein Warmdusche, ein Bekennender. Also ab 24 Grad werde ich glücklich im Wasser.
Wirklich?
Ja.
Aha, na, da bin ich anders. Ja.
Und Sie schwimmen mit Neoprenanzug oder ohne?
Also meistens so Anfang bis Mitte November, mhm, nehme ich dann einen Neoprenanzug.
Ja, ja. Und wie viel schwimmen Sie dann am Tag?
20 Aber es Minuten? Ist manchmal, naja, es ist verschieden. Jetzt bin ich weniger geschwommen. Früher habe ich wie das Schafbergbad, neben dem ich, mhm, glücklicherweise wohne, noch benutzbarer war, weil es nicht so voll war, wie es, mhm, jetzt ist. Ich bin am Tag 4-5 Kilometer geschwommen. Ja, ja. Aber ich wollte sagen, es ist ja dann immer lustig, weil Sie nach Neopren gefragt haben. Wenn ich mich früher, als es noch Schnee und ordentliche Winter gab, dann unten an der Neuen Donau umgezogen habe und splitternackt im Schneesturm gestanden bin, um mir den Neoprenanzug anzuziehen. Aber es geht alles. Eine Frage der Gewohnheit.
Und Sie schwimmen Brustkraulen gemischt?
Na, kraulen.
Kraulen, Sie kraulen ja, einfach.
Ja. Brustwehr ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend für die längeren Strecken beim Triathlon. Ja. Dort, manchmal schwimme ich Brust beim Triathlon, um zu schauen, wo ich bin.
Klar, muss man machen.
Zu orientieren. Ja, ja.
Gerade die, wobei ihre Triathlons finden, die finden auch in offenen Gewässern statt.
Aber man kommt dann unheimlich aus dem Takt.
Klar, klar, klar. Ja. Ich bin früher ein paar Seeberquerungen geschwommen und ich komme ja vom Schwimmen.
Ah, wirklich?
Und also, wenn der Erste einen Bogen schwimmt, schwimmen alle ihm nach. Also,
ja, ja,
das man ist kann natürlich zusätzliche Meter den anderen aufbürden.
Da könnte ich jetzt, wären wir nicht in einem Podcast, einen Witz erzählen. Erzähle ich Ihnen
nachher. Später. Dann fangen wir mit ganz seriösen Dingen an. Aber ich freue mich, dass Sie Triathletin sind und gratuliere im Nachhinein ich zur großen Teile. Super. Mediziner, was macht einen guten Mediziner aus? Diese Frage.
Also einer guten Mediziner.
Medizinerin natürlich.
Macht, na bitte, also gendern können wir uns sparen, das ist nur mühsam. Aber einen guten Mediziner macht ein großes Wissen aus. Und jetzt können Sie mich fragen, was einen guten Arzt ausmacht.
Ja, bitte.
Weil das würde ich nämlich als zwei verschiedene Dinge sehen.
Okay, nicht? Okay. Ja.
Also ich glaube halt, dass die Hinwendung zu dem mir Anvertrauten, einmal das ganz Wesentliche ist, ihn wahrnehmen, sich in ihn einfühlen, ihm zuhören und das natürlich vor dem Hintergrund des Fachwissens und je älter man wird, desto mehr hat man die Gnade der Erfahrung.
Ja, ja.
Das ist auch sehr wesentlich, aber die muss man sich erarbeiten, die kann man nirgends einfach so kriegen.
Weil in der Ö1-Sendung, die Sie mir empfohlen haben, die ich mir gerne angehört habe, die Menschenbilder.
Ja, vom Heinz Janisch, ja.
Wunderschöne Sendung, finde ich. Haben Sie gesagt, also es waren drei Punkte, den einen weiß ich gerade nicht, aber es war erstens Erfahrung und der dritte Punkt war dem anderen Raum geben, was ein total schöner Punkt
ist. Ja, das war bei den Frühgeborenen wesentlich. Das habe ich immer gesagt, diese andere Art, mit Frühgeborenen umzugehen, war erst dann möglich, wie ich mich selber, weil ich reifer wurde und erfahrener, mehr zurückgenommen habe. Weil wenn man so frisch von der Uni kommt und vollgepackt ist mit Wissen und Tatendrang und glaubt, man weiß jetzt alles am besten und das macht man so und das macht man so, dann drängt man ja den anderen in eine Form hinein. Und wenn man dann mit der Zeit lernt, sich selber wieder zurückzunehmen, gibt man dem anderen wieder Raum, sich hineinzuentwickeln. Ja, das ist schon richtig, ja.
Also, ich habe ja 20 Jahre nach Ihnen Medizin studiert. Ich nehme an, bei Ihnen stand das gar nicht am Lehrplan, dem gegenüber Raum geben. Wurde das irgendwie damals unterrichtet auf den Unis?
Nein, aber ich glaube, dass man nicht alles lernen kann.
Sowieso nicht.
Und oder nicht in allem unterrichtet werden kann. Ich hatte ein Erlebnis, das war für mich wirklich prägend in dieser Richtung oder aufklärend. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die Olivia Pilhar.
Natürlich.
Und als ich habe 40 Jahre lang für die österreichische Ärzteflugambulanz gearbeitet und als ich diesen Einsatz bekommen habe, hatte ich ja keine Ahnung, was da dahinter steht. Nicht? Das hat geheißen, wir sollen ein Kind aus Spanien holen.
Ja, ja.
Da bin ich also damals am Flughafen gewesen, aber dann war unklar, wo wir hin müssen. Nicht? Und dann ist das abgeblasen worden. Und zwei Tage später hat dann der Flug wirklich stattgefunden. Inzwischen hat das Ganze schon eine gewisse Öffentlichkeit bekommen. Und das war 1996 und ich war ja ab 1994 bereits eine, wie soll ich sagen, mit Misstrauen vom System beobachtete Person. Und daher hat man mir, weil die ja wussten, was da los ist mit Interpol und Eltern entmündigen und so weiter, also ich wusste das ja gar nicht, hat man mir einen Kollegen mitgegeben vom St. Anna Kinderspital, sozusagen, damit auch ein ordentlicher Arzt dabei ist. Und auf dem Flug hinunter nach Malaga, das war ein Deutscher, der in Freiburg studiert hatte, jünger als ich, hat er mir die ganze Zeit erzählt, wie man mit Eltern krebskranker Kinder umzugehen hat. Die haben dort Ethikunterricht gehabt. Auch, ne? Ich hätte jeden Satz unterschreiben können. Es war tadellos. Wir kamen nach Malaga, fuhren dort aufs Gericht, weil die Eltern mittlerweile im Gericht waren unter Obhut des österreichischen Botschafters in Malaga. Oder des Konsuls, so, nicht des Botschafters, des Konsuls. Und wir haben diesen Raum betreten, der Kollege und ich, und die Eltern haben uns angeschaut, und ich habe gewusst, sie schauen ihn an, und ihr Kopf oder ihr Herz oder ihr Bauch sagt nein, und sie schauen mich an, und ihr Bauch sagt ja. Und ich war so enttäuscht von dem Kollegen. Er hat dann sofort die Bundespräsidentschaftskanzlei angerufen, unterstützt, dass die entmündigt werden. Also so, wie man, wäre man selbst in so einer Situation, ganz sicher nicht behandelt werden wollte. Und das haben diese Eltern in der Sekunde gespürt. Ja? Und deswegen, ich erzähle das jetzt nicht, um den Kollegen bloßzustellen, sondern um ein Beispiel dafür zu bringen, dass selbst wenn der Ethikunterricht gut ist und derjenige das reproduzieren kann, es noch nicht heißt, dass das dann auf einer menschlichen Ebene, auf einer zwischenmenschlichen Ebene auch klappt.
Aber was sind dann die Methoden, wie man diese Dinge lernt? Wenn man Glück hat, kommt man aus einem Familienumkreis, wo man vielleicht eine Oma hat oder also die so Funken davon Samen sehen. Dann gibt es natürlich jetzt weise Menschen, die man treffen kann. Aber was waren Ihre Methoden, sich da einen persönlichen Ethikunterricht zu widmen?
Ich bezweifle eben, ich weiß nicht, ich halte das eher für angeboren. Das ist zwar jetzt vielleicht unschön, es denen abzusprechen, die sozusagen es nicht in sich tragen, aber ich glaube
Das
trotzdem,
ist ja eine
dass das
schöne
etwas
Geisteshaltung,
in
ja, dass
einem
es
drin ist.
uns immanent wäre und eigentlich, solange es nicht zugeschüttet wäre, eh jedem von uns im Idealfall.
Ja, ich habe immer das Gefühl, die am meisten drüber reden, das ist so wie mit der Toleranz. Die, die dauernd über Toleranz reden, leben sie meist sehr wenig. Vielleicht müssen sie deswegen so viel darüber reden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Philosophie studiert, aber mich haben die Ethikvorlesungen nie besonders interessiert.
Welche Vorlesung haben Sie interessiert?
Das hat man oder hat man nicht?
Welche Vorlesung haben Sie interessiert?
Eigentlich alle. Aber die Ethik relativ wenig, muss ich zugeben. Ja, aber ich bin, also ich habe meine Bachelorarbeiten geschrieben über, das eine war über das alte China, der Blick der Europäer auf das Denken im alten China. Das war hochinteressant. Und die Chinesen als ältestes Kulturvolk unseres Planeten sind also wirklich, das ist so interessant, sich damit zu beschäftigen, weil es ist ja, je mehr man sich beschäftigt, desto interessanter wird es, nicht? So wie der Chesterton einmal gesagt hat, es gibt keine uninteressanten Dinge, nur uninteressierte Leute. So wächst ja mit der Beschäftigung und dem Wissen dann auch das Interesse. Und das zweite, die zweite Arbeit habe ich geschrieben über die Machttheorien von Michel Foucault. Und er spricht ja als letzter Macht von der Biomacht. Das ist also jene, die wir in der Pandemie besonders zu spüren bekommen haben. Und nachdem ich aus der frühgeborenen Medizin komme, habe ich die Arbeit über Biomacht im Mutterleib geschrieben und habe mich eben beschäftigt mit diesen macht Verbindungen, die ja nie nur in eine Richtung gehen, sondern die ja immer vielfältig und in alle Richtungen gehen und wo ein Bedarf erzeugt wird, der dann auch nachgefragt wird.
Ja,
nicht?
Das, ja,
das ist ja,
ja,
ja. verpflichtet sich.
Ja, ja. Bei dem Philomed-Kongress haben Sie mal einen Einführungsvortrag gehalten, 10 Minuten, und haben zitiert, haben beendet mit einem Zitat von Gadamer, der, als er 100 Jahre alt wurde, gefragt wurde, was sind die Ergebnisse ihrer Erkenntnisse oder Studien, und Sie haben gesagt, der andere könnte recht haben.
Das war der Gadamer.
Genau.
Wunderbar.
Schon genial, oder?
Ist das nicht eine Weisheit?
Also,
der andere könnte recht haben.
Also ich habe das und dieses, die Frage von auf David Stein Rast, was wollen Sie den Rest des Lebens machen? Lieb sein.
Ja.
Also diese zwei Zitate habe ich jetzt fix eingraviert in meine...
Ja, also, ja, ja. Also das habe ich
sind
auch.
Gute Dinge.
Wunderbar. Lieb sein.
Ja. Lieb sein, oder?
Das ist so einfach in Wirklichkeit.
Es ist so einfach. Aber mit ein paar Freunden darüber geredet und gescherzt. Also noch sind wir zu jung zum Liebsein, haben die gemeint. Also das war...
Ich glaube, da ist man nie zu jung. Ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel von jemandem, der um 12 Jahre jünger ist als ich.
Ja.
Das ist eine Kinderkrankenschwester aus dem SMZ Ost. Also jetzt heißt das Donauspital oder Klinik Donaustadt. Ja, ja. Die hat dort im Kinderzimmer der Geburtshilfe gearbeitet und hatte am Sonntag ihren letzten Nachtdienst. Sie wird übermorgen 60.
Ja, ja.
Und ich habe das Glück, dass sie seit Jahrzehnten, muss ich schon sagen, meine Hunde betreut. Und ich habe anlässlich eines Spazierganges mit meiner Hündin vor ein paar Tagen eine Dame getroffen und ich habe meine Hündin gerufen. Und dann hat die Dame gesagt, die auch einen Hund dabei hatte, wie heißt sie? Und ich habe gesagt, Nanni. Sagt sie, die kenne ich. Geht die manchmal an der Donau spazieren mit ihrer Hundesitterin? Sag ich, ja. Sagt sie, die ist immer so lieb mit ihr.
Ja, ja.
Die strahlt das schon so aus.
Ja, ja? Super.
Und die ist wirklich so. Die ist die wandelnde Güte.
Ja, ja.
Und ich bin
immer
glücklich, dass alle meine Hunde das genießen durften und ich auch. Und die ist, wie gesagt, 12 Jahre jünger als ich.
Ja.
Also die wird jetzt gerade 60 in 2 Tagen. Und die ist auch nicht so zum Liebsten. Die war schon immer so.
Ja, fantastisch. Ja.
Herrlich.
Ich gebe Ihnen sehr
solche,
gerne recht.
Solche Menschen bereichern die Welt.
Ja, ich gebe Ihnen sehr gerne recht.
Ja.
Ja. Ja. Weil Sie schon mit dieser Olivia-Geschichte angefangen haben. Sie sind, glaube ich, 3-mal hingeflogen, wenn es stimmt. Also im 3. Mal dann mit den Eltern und der Olivia im Flugzeug zurück, oder wie war das? Ich weiß es nämlich
nicht genau. Beim ersten Mal sind wir nicht abgeflogen. Beim zweiten Mal haben wir sie in Malaga getroffen und ich habe dann mit den Eltern gesprochen und habe gespürt, dass die größte Angst, die sie haben, die Entmündigung durch den österreichischen Staat ist. Und da habe ich mir gedacht, es gibt ja auch in Spanien krebskranke Kinder und Ärzte, die sie behandeln, wir müssen ja nicht nach Österreich zurück. Und habe gesagt, wir treffen uns am nächsten Vormittag, weil es war schon Abend. Die Kinder waren schon müde, die haben ja alle 3 Kinder mitgehabt. Das war ja wirklich, die Eltern bewundert, also unter solchen Umständen leben. Die sind ja von der Interpol schon gejagt worden, haben in schmutzigen Hotels gewohnt und das mit einem schwerstkranken Kind, das muss man sich vorstellen. Auf jeden Fall habe ich vorgeschlagen, dass wir am nächsten Tag an die Klinik in Malaga schauen und einmal schauen, dass wir dort einen Arzt finden und dass sie vielleicht dort aufgenommen und behandelt wird. Nicht? Und der österreichische Honorarkonsul, der war ja entzückend, das war ein älterer Herr, der völlig überfordert war. Da hat er gesagt, aber was soll ich jetzt machen mit dem Kind? Da habe ich gesagt, lassen Sie, die kommen morgen. Und so war es auch. Und Punkt 10 waren die an der Klinik. Weil jeder hat gesagt, naja, die werden jetzt abhauen, und nichts. Ne? Nur dort hat sich eine Szene abgespielt und die ist so ein Detail, dass ich, wie soll ich sagen, Lächerliches zu erzählen, und trotzdem war es für mich der Schlüssel in der ganzen Geschichte. Wir haben gewartet Die Mutter mit der Sechsjährigen wurde dann in einen Ambulanzraum hineingebeten und ich bin mitgegangen. Und die Olivia musste sich dort auf eine Liege hinlegen. Und der Arzt hat den Rock hochgeschlagen. Sie war sechs, ja, also ich meine kein Baby. Ja. Und hat dann mit einer Hand ihre Unterhose heruntergezogen. Ja. Und wie ich das gesehen habe, also in mir ist innerlich, habe ich mir gedacht. Ja. Und die Mutter hat das auch gesehen. Ja, und in dem Moment war es aus. Klar. Ja. Und deswegen, die Dinge sind so banal. Ja. Aber aus so einer Geste wird schon klar, was los ist. Klar. Und daraufhin haben die Eltern zugemacht. Ja, der Hammer ist dann erschienen, nicht? Dieser Wunderheiler, der mittlerweile nicht mehr lebt. Und das war übrigens auch. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe immer gesagt, ich bin keine Onkologin. Ja. Fachlich kenne ich mich nicht aus. Aber das Kind war schwerst krank. Mhm. Und der Hammer hat die Eltern und dieses kranke Kind, ja, da hat er Journalisten bestellt gehabt im Foyer des Spitals, hat also dort die Journalisten empfangen, geredet. Ich habe immer hingeschaut zu dem Kind und mir gedacht, die fällt jetzt gleich um. Mhm. Ja, die kann doch nicht so lange stehen. Es gibt ja Fotos damals von dieser Szene, nicht? Ich stehe da in meinem roten Fliegerquandel und aber da habe ich mir auch gedacht, wenn der wirklich mit dem Kind ist, ja, dann schaut er, dass die sich schnell wo hinlegen kann und zurückziehen kann. Ja, stattdessen hat er sie vorgeführt vor den Journalisten. Nicht? Und das erinnert wieder an Ihre Frage, was macht einen guten Austausch? Es sind solche Kleinigkeiten letzten Endes, die zeigen, wie sehr jemand mit seinen Patienten mit anderen Menschen mit ist oder nicht. Ne? Ja, und daraufhin haben die Eltern also dann sind wieder mit dem Hammer gegangen, die wollten dann dort nicht mehr, aber ich habe es verstanden. Ja, wir sind zurückgeflogen und dann habe ich immer wieder mit dem Hammer telefoniert, habe mich inzwischen auch mit dem Chef des St. Anna Kinderspitals getroffen, der mir erzählt hat, wie die Geschichte hat damit angefangen, dass die Eltern gemerkt haben, dass etwas mit dem Kind nicht stimmt und einen Kinderarzt in Wiener Neustadt aufgesucht haben, der dort an der Klinikchef, an der Kinderabteilungschef war. Der hat eine richtige Diagnose gestellt, dass das Kind einen Nierenkrebs hat und hat sie an St. Anna Kinderspital transferiert. Und das war, es ist immer eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Dort ist das Mädchen in einem Zimmer gelegen, wo andere, die schon Chemotherapie hatten, mit Glatzen daneben gelegen sind. Und es war ein Freitag und Samstag, Sonntag ist nichts geschehen und die Eltern saßen dort und haben dauernd diese Szenerie gesehen. Und daraufhin haben sie am Montag die Flucht ergriffen. Ja. Das ist ja alles verständlich. Nicht? Und mit dem habe ich mich unterhalten, der hat mir eben das erzählt und ich habe eben gesagt, ja, ich glaube schon, dass ich das Kind holen kann, ja, und ob er mitfliegen würde. Mhm. Und es war also so, weil das wäre im Sinne des österreichischen Systems gewesen, nicht, dass sozusagen der Papst der Kinder Krebsmedizin dann hinunterfliegt und das Kind aus den Klauen des Wunderheilers befreit. Nicht? Und ich hatte aber auch mit dem Hammer und mit den Eltern laufend Kontakt. Und ich weiß noch, ich war bei einer Geburt im Rudolfinerhaus, es war 1:30 in der Früh. Es läutet das Telefon, der Hammer ist dran und sagt, Sie können das Kind holen. Mhm. Es ist ihm offenbar zu heiß geworden. Ja. Also er hat, glaube ich, wollte es selber abgeben, den Fall. Ich habe die Flugambulanz angerufen und wir sind um 3:30 in der Früh losgezogen. Ja. Ich habe den Chef des St. Anna Kinderspitals angerufen, der war nicht willens um diese Zeit.
Nein, die ist nicht sehr motiviert.
In den Flieger zu steigen. Woraufhin ich dann folgende Lösung gefunden habe, weil ja der österreichische Staat wollte, dass er da federführend ist. Wir sind hinuntergeflogen. War auch kein Kollege mehr dabei, der mir Ethikvorträge gehalten hat, haben die Familie genommen und ich weiß, es war also, das kranke Kind ist am Stretcher gelegen, wir sind wir mit so einem Learjet geflogen, nicht? Und die Eltern sind daneben gesessen, die kleinen Kinder auch dabei. Und ich weiß, ich habe den Eindruck gehabt, die Mutter kann sich das erste Mal ein bisschen entspannen. Die ist sehr rasch eingeschlafen. Die waren so erschöpft, diese Menschen. Und ich habe dann inzwischen über Bordfunk mit Wien telefoniert und habe gesagt, wir werden Folgendes machen, weil sie haben schon am GAC, dort General Aviation Center, wo man mit der also mit den Privatfliegern hereinkommt, haben die Journalisten schon gewartet, schon durchgesprochen, jetzt kommt. Das war ja schon ein unglaublich beleuchteter Fall. Nicht? Ja. Und dann habe ich ausgemacht, wir landen am normalen Airport. Mhm. Dort wird mit einem Rettungsauto der Professor Gardner zu uns gebracht, zum Flieger. Ja, ja. Er steigt ein und wir rollen hinüber zum GAC und dort steigt er dann aus. Nicht? Und so haben wir es auch gemacht. Ich habe den Eltern, wie wir am internationalen Flughafen gewartet haben, dass der Professor Gardner mit dem Rettungsauto kommt, gesagt, sie werden sehen, das ist ein ganz lieber und ruhiger Mensch und sie werden ihm vertrauen können und alles. Und wahrscheinlich sollte ich das, was ich erlebt habe, sollte ich jetzt gar nicht erzählen, ja? Weil wahrscheinlich wird mir das wegen übler Nachrede dann nachgetragen werden. Aber ich hatte den Professor Gardner immer als ruhigen, völlig souveränen Menschen empfunden und eingeschätzt und ihn auch persönlich geschätzt. Und er kam und ich weiß es noch, ich bin auf dem Stretcher, auf der Liege gesessen, das ist ja relativ nieder, das Kind ist hinter uns gelegen und da saß die Mutter. Und der Professor Gardner ist gekommen und hat sich dann gegenüber hingesetzt und ich war konsterniert, anders kann ich das nicht bezeichnen, ich kann es nur mit Unsicherheit interpretieren, ja, aber wie er plötzlich dieser Mutter gegenüber so, ich weiß nicht, massiv aufgetreten ist. Ja. Also, ich muss jetzt einen römischen Spruch zitieren.
Bitte.
Ich sage ihn zuerst lateinisch. Regia credi mihi res est succurrere lapsis.
Und jetzt die Übersetzung.
Glaube bitte. Mir, es ist eine königliche Aufgabe, den Gestrauchelten zu Hilfe zu eilen. Und ich mag diesen Spruch deswegen so, weil dieses Zu-Hilfe-Eilen im Lateinischen Succurrere heißt. Das ist zusammengesetzt aus dem Wort Currere, laufen, und einem assimilierten Sub drunter. Das heißt, wenn ich jetzt das mir bildlich vorstelle, um jemanden, der am Boden liegt, zu helfen, muss ich unter ihn, ich muss ihn von unten heben, nicht von oben, mit dem beobachtenden, taxierenden Blick ihn betrachten. Und deswegen mag ich dieses Succurrere so. Schön, Und genau das war aber in meinem Empfinden das Verhalten von Professor Gardner, der Blick von oben. Ja. Und ich habe, genauso wie ich in Malaga in der Sekunde gespürt habe, das ist es nicht, habe ich gemerkt, wie die Mutter auch, also die Eltern waren ja beide da, sich zurückgenommen haben. Und dann haben wir also vereinbart, sie fahren jetzt einmal nach Haus und duschen und wir treffen uns um 14 Uhr im St. Anna Kinderspital, Professor Gardner und die behandelnden Ärzte und so weiter und dann werden wir sehen, wie man weiter die Olivia betreut. Ich war um 14 Uhr in der Bibliothek des St. Anna Kinderspitals, wo eben eine Besprechung mit allen möglichen maßgeblichen Personen stattgefunden hat. Ich saß da in den Zuschauerbänken, oder im Hörsaal nicht, in der Bibliothek. Die Tür ist aufgegangen, der Professor Gardner ist hereingekommen und er war wieder genauso, wie ich ihn sonst empfunden habe. Souverän, leutselig, ruhig, gedämpft. Und das war für mich eine so unglaubliche Erfahrung, zu sehen, wenn er in seinem Setting ist, mit seinem Ärztestab, mit seinem Haus dahinter, mit seiner Bibliothek, dann ist er dieser souveräne, väterliche, ruhige Typ. Wenn er in einem Flieger draußen am Airport diesen Menschen nackt, unter Anführungszeichen, gegenüber sitzt, ohne sein ganzes Setting, verwandelt er sich.
Ja,
ja? Und das war also für mich wirklich eine prägende Erfahrung.
Ja, ja.
Und dann wurde also vereinbart, dass die Olivia nach Tulln kommt. Das habe ich deswegen versucht zu initiieren, weil ich gewusst habe, dass der Primarius von Tulln damals ein sehr lieber und menschlicher war. Und naja, dann ist sie von dort letzten Endes aufgrund der Gerinnungsspezialisten doch ins AKH gekommen oder zuerst ins Wilhelminenspital. Da hat man dann die Fenster barrikadiert, dass der Vater nicht einsteigen kann. Daraufhin hat man sie ins AKH verlegt, weil dort schließen die Türen besser und ist mehr ein Hochsicherheitstrakt. Das ist ja auch, die Klinik ist ja auch ein Ort, der hat ja ganz spezielle, wie soll ich sagen, Wirkungen.
Ja, ja. Ja.
Haben Sie jedes Buch gelesen von Bernhard Kattan, Das Elend der ärztlichen Kunst?
Nein.
Das ist meine Bibel.
Schau ich dann.
Der Bernhard Kattan ist ein knapp über 70-jähriger Vorarlberger Historiker. Mhm. Ich bin auf ihn deswegen gestoßen, er lebt in Innsbruck und betreibt auch so etwas wie das Hidden Museum.
Ja, ja, ja.
Und der hat ein Buch geschrieben, Schöne neue Kuhstallwelt, wo er von der Massentierhaltung einen Bogen zur künstlichen Befruchtung bei den Menschen schlägt. Und ich habe damals gerade meine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und bin auf dieses Buch gestoßen und habe das sensationell gefunden. Und dann habe ich eben gesehen, er hat auch ein Buch, Das Elend der ärztlichen Kunst geschrieben.
Ja, ja.
Also ich kann das nur jedem, aber vor allem jedem Arzt empfehlen.
Ja, ja.
Da versteht man, wie die Dinge sich entwickelt haben und warum wir heute
gespannt.
Dort stehen, wo wir stehen.
Wirklich. Lebt der Herr noch?
Ja, ja.
Haben Sie ihn getroffen? Also.
Ich wollte ihn einladen zu unserem Philosophenkongress und damals ist es ihm gesundheitlich nicht gut gegangen und er hat gesagt, nein, er möchte nicht kommen. Und seitdem habe ich keinen persönlichen Kontakt mehr mit ihm gehabt, aber dieses Buch ist genial.
Schaue ich sehr gern. Ja. Die Kongresse waren die letzten 2019, wenn es stimmt.
Ja, ja, ja.
Nein, ich, mein Gott,
man hat
weiter.
So viel zu tun.
Ja, ja.
In erster Linie bin ich Kinderärztin.
Ja, ja. Jetzt muss ich diesen Spruch, also eine Zeitung hat das, glaube ich, geschrieben, oder wie auch immer. Sie möchten arbeiten, bis sie 80 sind, studieren, bis sie 90 sind und Triathlon
machen, bis
sie
100. Ich 100 bin.
Warum wollen Sie mit 90 schon zu studieren aufhören? Das ist mein Kritikpunkt.
Ja, weil ich denke, dass alles ein Ablaufdatum hat. Und dann möchte ich 3 Jahre unter freiem Himmel leben und dann im Wald sterben.
Wirklich? Das ist doch ein Plan.
Ja, ja. Werden wir sehen. Niemand hat es in der Tasche.
Nein, nein. Aber meine letzte Frage würde sein, wie Sie gerne sterben wollten. Jetzt haben wir das schon vorgenommen ein bisschen, aber kommen vielleicht noch ein paar Detailfragen dazu. Aber sonst?
Also, ich muss sagen, das soll jetzt nicht kokett klingen, aber ich bin jederzeit bereit, wirklich.
Ja.
Mein Leben ist so erfüllt, kann man nur dankbar sein. Das war ja auch etwas, was der Steindl Rast gesagt hat in dem Interview, wie ihn die Journalistin gefragt hat, warum er glaubt, dass er so alt geworden ist. Er hat gesagt, dankbar sein.
Ja, das ist sowieso seine
Ziel. Ganz was Wesentliches.
Ja. Für mich war das ja wirklich, ich habe es ihr am Telefon erzählt, so nett, da bei der Podiumsdiskussion mit dem Professor Becken zu sehen. Größere Kirche, ich bin relativ weit hinten gesessen und plötzlich fängt schon von hinten an, manche Menschen also zu klatschen. Und dann ist er so mit einer Dame an der Seite durch die ganze Kirche nach vorne gegangen und die Menschen haben alle geklatscht, halt nicht laut, sondern also so eine feierliche Stimmung und dann sind alle aufgestanden. Und David Steindl-Rast geht nach vorne und es war so, so liebevoll, freudvoll, respektvoll und es war so ein Reichtum zu spüren, den er ausgestrahlt hat, den er da uns geschenkt hat, indem er da nach vorne geht. Also es war so
und das
ewig
schön. Das habe ich kann das mir total vorstellen und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, Dinge sind einfach da.
Ja.
Und sowas kann man nicht lernen.
Nein, das
sie können nicht lernen, wie sie da so
planen.
Vorgehen, dass die ganze Kirche knistert vor Emotionen.
Ja. Aber wirklich ich glaube, dass ich das nie vergessen werde. Also es gibt so Momente im Leben, die sich so eingravieren in die, in die schönen Zellen, die man dann irgendwie. Ein schöner Moment. Ja, Dankbarkeit. Würde gern trotzdem, also nicht trotzdem, dieses riesige Thema der Frühgeborenen, nämlich interessanterweise in der chinesischen Medizin, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, gibt es ein Konzept, das heißt Po, PO geschrieben, und die gehen davon aus, wenn wir als Lebewesen auf die Welt kommen, gibt es ein paar Faktoren, die dazu führen, dass wir halt, wenn wir, weiß nicht, dass wir atmen, dass wir Muttermilch trinken, dass wir normale Reflexe haben, dass wir nicht mit dem Rad dauernd umfallen, also die uns einfach das Leben aufrechterhalten. Die nennen das Po. Und die sagen, um das Po zu stärken, braucht es ein paar Faktoren. Das eine ist Körperkontakt. Das nächste ist Kontakt mit den Elementen. Also wenn die Kinder dann größer sind, dann soll man sie in Matschepfützen springen lassen und Bäume umarmen. Ich sage jetzt nicht mit Feuer spielen, aber Kontakt mit den Elementen. Und später dann als Mensch dann eine Aufgabe zu haben, die einen erfüllt. Aber das Primäre ist Körperkontakt. Deswegen haben wir auch diese Dinge wie, weiß nicht, mit Delfinen schwimmen und auf Pferden reiten, all diese Dinge. Aber das geht ja komplett in die Richtung, die sie mit den Frühgeborenen gemacht haben.
Ja, aber das ist ja im Wesentlichen das, was die Menschen zu Menschen macht. Ein Wesen zum Du und einen Sinn und eine Aufgabe.
Ja.
Alles andere sind Äußerlichkeiten, die variieren können.
Ja.
Und das ist nicht wie beim Viktor Frankl
Ja.
oder wie das schöne Sprüchel, wer ein Warum zu leben hat, er trägt bald jedes Wie.
Ah, voll schön.
Nicht?
Ja, von wem
Und
ist der
das,
Spruch?
keine Ahnung,
Ja,
das ist so.
von Ihnen.
Nein. Wer ein Warum zu leben hat, er trägt
Das
fast jedes Wie. Genau.
unterschreibe ich
Ja.
sofort. Ja. Und jetzt auf die Frühgeborenen übertragen. Die Frage stellt sich ein Frühchen auch schon.
Also prinzipiell glaube ich, haben die Frühgeborenen oder anders gesagt, ich glaube, dass die Geburt das größte Schockerlebnis ist, das wir in unserem Leben erleben. Weil sich ja in der Sekunde alles verändert. Was bisher warm war, ist plötzlich kalt. Was bisher dunkel war, ist plötzlich hell. Was bisher leise war, ist plötzlich laut. Hände packen zu. Die Schwerkraft wirkt plötzlich ein. Und in dieser total veränderten Situation muss auf Knopfdruck alles funktionieren. Der Herzschlag muss funktionieren. Die Atmung muss funktionieren, nicht? Das, die
Alles,
Wärmeregulation muss funktionieren. Und solange ein Kind im Mutterleib lebt, stößt es ja, wo immer es eine Hand oder einen Fuß hin ausstreckt, an eine Grenze in der Gebärmutter. Das heißt, seine Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.
ja.
Und mit dem Moment der Geburt weichen diese Grenzen ins Unbegreifbare zurück. Und wenn Sie heute ein Neugeborenes vor sich liegen haben, die fuchteln immer ganz verzweifelt herum, weil die suchen ihre Grenzen wieder. Und wenn sie es auf den Bauch legen und hochheben, dann klammert sich es an die Windel, auf der es liegt, einfach, dass es irgendwo wieder Halt findet. Das heißt, das ist schon für ein reifes, gesundes Neugeborenes, das von der Natur für diese Veränderung vorgesehen ist, ein Schock. Wie erst für ein kleines Frühgeborenes, das von der Natur ja noch nicht für diese Situation vorgesehen ist. Und da haben wir in unserer, mit wir meine ich uns Neonatologen, in unserer wohlmeinenden Absicht, nur ja nichts zu versäumen und den soeben verloren gegangenen Mutterleib mit allen uns zur Verfügung stehenden medizinischen und technischen Mitteln zu ersetzen, diese Umstellungssituation noch bei weitem erschwert, indem wir den Kindern Schmerzen zugefügt haben, Stress gemacht haben. Alles in wohlmeinender Absicht, aber es war so. Ich meine, man muss sich vorstellen, das Einführen des Beatmungsschlauches in die Luftröhre erfolgt ja immer bei vollem Bewusstsein.
Und ohne. Ja?
Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen, so wie Sie hier sitzen, einen Gartenschlauch in den Hals stecken. Und Sie würden sich mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Kräften wehren. Ein 700-Gramm-Kind kann sich nicht wehren.
Beschwert sich auch 10 Jahre nachher nicht darüber.
Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal den Abschlussvortrag auf der, am Kongress der europäischen Osteopathen gehalten, weil ein Vater, dessen 3 Söhne ich anlässlich ihres Hausgeborenwerdens begleitet habe und herzlich betreut habe, der hat das veranstaltet, weil der war Präsident der Osteopathen in Österreich.
Und der Raphael von Asche, oder?
Heinz Weber.
Okay.
Und ich habe damals meinen Vortrag außer Atem genannt und habe also über eben diese Erstversorgung bei Frühgeborenen gesprochen. Und ich habe damals in Zeitlupe eine Szene gezeigt, auf der Leinwand, wie ein frühgeborenes Kind diesen Beatmungsschlauch eingesetzt bekommt. Die schwören, die Leute haben Tränen in den Augen. Wie das verzweifelt versucht hat, ich meine, man muss sich das wirklich vorstellen. Und das ist ja eine Intubation, also dieses Einführen des Beatmungsschlauches, eine Angelegenheit, zu der es für den, der es macht, Geschick und Erfahrung braucht. Ja, das ist nicht einfach. Nicht? Und daher ist das, und das war für uns eine so, wie soll ich sagen, unglaubliche Erfahrung zu sehen, wenn wir diesen Kindern erst einmal wieder Grenzen geben, sie ein bisschen abrubbeln, im Arm halten, warm halten, ihnen wohl ein bisschen Sauerstoff vor die Nase halten, wenn sie nicht gleich rosig sind. Ja?
Meine Kraniosakralärztin war als junge Medizinerin einmal bei Ihnen auf der Station und hat dann Kraniosakral gemacht. Und dann wäre irgendwie der also die Sauerstoffsättigung war dann einfach höher, ja. Also messbar.
Ich erinnere mich genau an Sie. Ich sehe Sie vor mir, ich weiß Ihren Namen nicht mehr, aber ich sehe Sie vor mir, wie Sie am Inkubator gestanden ist, mit beiden Händen drin beim Kind.
Alle 6 Wochen, da darf ich eine Behandlung von ihr bekommen. Ne?
Wie Sie den Sauerstoff hinaufbringen können, können Sie ihn auch hinunterbringen. Wie gesagt, das war immer der Glaube halt, ja, das muss so sein.
Spannend, oder?
Aber eigentlich so einfach. Und das war schon auch, weil Sie mich vorhin darauf angesprochen haben, dem anderen Raum geben. Mein Wechsel von aus der Kinderklinik Glanzing, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ins Mautner-Markhoffsche Kinderspital, wo ich dann dort eine Frühgeborenenstation eingerichtet habe, weil dort primär ja keine vorhanden war. Hat schon auch mit der ganzen Entwicklung zu tun gehabt, weil ich habe dort Schwestern bekommen, die nicht neonatologisch vorgebildet oder vorverbildet waren, wenn Sie so wollen. Und die mich bei allem, wo ich gesagt habe, ja, das geht so und das geht so, gefragt haben, ja, können wir das nicht so machen? Zum Beispiel das Mitpiepsen der Monitoren. Ich war das einfach gewöhnt. Jedes Kind hängt am Monitor und jeder Herzschlag macht einen Pieps. Und wenn Sie 10 Kinder dort liegen haben, nachdem die etwa 140 Herzschläge in der Minute haben, hören Sie 1400 Mal in der Minute Pieps. Das hören Sie mit der Zeit nicht mehr bewusst. Aber es ist einfach als Lärmbelastung für die Kinder, fürs Personal, für die Eltern vorhanden. Nicht? Und Sie haben gesagt, warum muss das mitpiepsen? Und ich habe gesagt, ja, weil die erfahrene Schwester schon bevor der Alarm geht, hört, dass das Kind langsamer wird. Haben sie gesagt, na, dann drehen wir halt die Alarmgrenzen höher. Ich meine, so simpel. Und wo ich zuerst so glücklich war, nachdem ich dort wieder eine Station eingerichtet hatte, weil mir ist es gegangen mit dem ehemaligen Gesundheitsstadtrat Stacher in Wien. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Namen noch erinnern.
Natürlich, also von der Garmet und so weiter, also klar.
Alfred Stacher, ich sehe ihn vor mir. Der hat einmal gesagt, der war Hämatologe, also Blutspezialist. Und der hat einmal gesagt, mich könnt ihr hinstellen, wo ihr wollt, ich werde überall eine Hämatologie einrichten. Und so habe ich das auch bei mir gesehen. Mich können Sie hinstellen, wo ihr wollt. Sie war überall eine Frühgeborenenstation einrichten. Und deswegen war es für mich so eine wunderbare Situation. Endlich liegen da wieder kleine Frühgeborene in den Brutkästen und piep, 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 die Musik der Heimat, der herrlich. Wie die Schwestern dann gesagt haben, na, das ist unerträglich, das dauern die Gepiepse.
Ja.
Und dann nur mehr die Alarme gingen und sonst war still. Hätte ich mir binnen kurzem nicht mehr vorstellen können,
das
dass das alles piepst.
Ja, ja.
Und deswegen meine ich, es war damals schon auch diese neue Situation mit neuen Menschen, die Dinge hinterfragt haben, ganz wesentlich, dass die Dinge dann sich anders entwickelt haben.
Ja.
Zum Beispiel mit diesen sogenannten Sauerstoffglocken. Wir hatten früher so Plexiglashauben, die haben einen Schlauchansatz gehabt, da kam ein Schlauch drauf, der hat angenebelten und angefeuchteten Sauerstoff oder Sauerstoff angereicherte, angewärmte Luft in diesen Plexiglashelm hineingeblasen und da lagen die Kinder drunter und haben eben mehr Sauerstoff eingeatmet. Und die Schwestern haben gesagt, na, das, die Kinder fühlen sich doch da nicht wohl da drunter. Da ist teilweise heiß wie in der Sauna und ist das Wasser an den Wänden heruntergerunnen, weil es so feucht war. Nicht? Und haben diese Plexiglashauben, die hießen also umgangssprachlich Glocken, die Sauerstoffglocken, haben sie genommen und in den Kasten gestellt und haben den Kindern einfach Flanelltücher drüber gebreitet. Da haben sie den Schlauch drunter gelegt und hinten am Fußsattel des Kindes war ein Messgerät, wie hoch die Sauerstoffsättigung im Blut ist. Und es war ein Messkopf unter dem Flanelltuch, wie hoch die Sauerstoffzufuhrkonzentration unter dem Flanelltuch in der Einatmungsluft ist. Es hat tadellos funktioniert. Die Kinder haben sich wesentlich wohler gefühlt. Und sie haben dieses Tuch immer mehr ausgebreitet. Ich habe dann oft bei der Visite nur ein kleines rosa Fussi gesehen von dem Kind. Ja, oder überhaupt nur an dem wohligen Regeln unter dem Tuch gemerkt, dass sich das Kind wohlfühlt. Ne?
Ja, ja.
Also so waren es halt viele kleine Dinge, die dann letzten Endes zu einer veränderten Umgehensweise mit den Frühgeborenen geführt haben. Ne? Und eins gibt das andere.
Ja.
Ich habe in meiner Ausbildungszeit ja nur gekannt, dass man die Kinder also hauptsächlich künstlich beatmet, weil die Theorie war, unreife Kinder haben unreife Lungen und können daher nicht selber atmen nicht? Und wurden also großteils beatmet. Jetzt besteht aber die Atmung, sage ich nur für die Nichtmediziner, nicht für Sie, aus zwei Teilen, aus der Atmungssteuerung und aus dem ausführenden Organ der Lunge. Und die Atemsteuerung funktioniert ja auch wenn die Lunge nicht funktioniert oder noch zu unreif ist. Und jetzt haben diese Kinder verzweifelt versucht, einen eigenen Atemrhythmus durchzusetzen und die Maschine hat aber dagegen geblasen. Und natürlich ist eine Maschine mit einem Metallkolben stärker als ein 700-Gramm-Kind. Und wir haben das immer genannt, der atmet dagegen. Als wäre das du schlimmer, du atmest dagegen. Ne? Und daraufhin wurden die Kinder niedergespritzt.
Ja.
Das heißt, die haben Valium gekriegt, damit dieses Dagegenatmen, dieser Kampf gegen die Maschine aufhört, damit sie sich in Ruhe beatmen lassen. Jetzt ist es aber so, dass ja das Valium zuerst einmal in der Hirnrinde wirkt, wo es leicht zugänglich ist, wo man schlafen geht und so weiter und seine kognitive Leistung vergisst, aber bis sie in den Hirnstamm kommen, wo die Atemsteuerung liegt, die ist ja gut geschützt, ganz tief im Hirn, weil sie so wesentlich ist, müssen sie wahnsinnig viel Valium spritzen. Und das hat auch immer eine verzögerte Wirkung. Das heißt, tagelang ist gar nichts passiert und dann waren die Kinder weg. Und dann sind sie dort, wenn ich heute daran denke, das war wie lebende Leichname, wie Luftmatratzen, sind die gelegen und sind rhythmisch aufgeblasen worden und haben natürlich überhaupt keine Lebensäußerungen mehr von sich gegeben. Und nachdem wir eben bei diesem anderen Umgehen mit den Kindern unmittelbar nach der Geburt nur mehr einen Bruchteil auch der ganz kleinen Kinder künstlich beatmen mussten und überhaupt keine sedierenden Medikamente mehr verwendet haben, haben wir plötzlich gesehen, dass diese Kinder ganz normale Lebensäußerungen haben.
Ja.
Die haben wir ja früher nicht
Natürlich,
gekannt.
klar.
Und plötzlich hat man gesehen, die Schwestern haben versucht, ihnen dann mit einer Spritze ein bisschen Zuckerlösung auf die Zunge zu träufeln. Und die haben gierig geschleckt. Und da ist mir erst klar geworden, das Essen besteht ja aus zwei Komponenten, die Sättigung
Ja,
und der Geschmack.
klar. Ja,
Und die haben das also als großartig
ja.
empfunden.
Ja,
Das haben wir ihnen immer genommen, weil wir haben ihnen mit einem Plastikschlauch, wenn sie überhaupt schon was zu essen gekriegt haben und nicht nur künstlich ernährt waren, haben wir ihnen die Freude des Geschmacks völlig genommen, indem wir ihnen die Milch direkt in den Magen gespritzt haben, nicht?
Als TCMler arbeiten wir mit Kräutern, mit Akupunktur und auch mit Ernährung. Was hat man den Kindern damals gegeben, wenn sie nicht
Muttermilch.
Muttermilch?
Muttermilch.
Und
Also
wenn
auch
es nicht funktioniert hat,
das war ja
Muttermilch?
etwas, was, wie soll ich sagen, die Herangehensweise an Mütter frühgeborener Kinder war so, dass man gesagt hat, naja, wenn das Kind überhaupt überlebt, bis das eine Milch zu sich nehmen kann, da zahlt sich doch das Pumpen gar nicht aus. Ja, so hat man diese Mütter sofort abgestillt und hat gesagt, ja, man hat nach der künstlichen Ernährung dann sowieso so wunderbare Präparate und gibt den Kindern künstliche Milch. Jetzt ist aber das Ernähren eines Kindes ja nicht nur wesentlich für Sättigung und Gedeihen, es ist auch wesentlich für die Mutter das Gefühl, dass sie ihr Kind ernähren
Absolut,
kann,
klar.
weil Mütter frühgeborener Kinder haben ja ohnehin schon so ein Schuldbewusstsein, ganz abgesehen von der Angst, ob das Kind überlebt. Es ist Aufgabe der Frau, ein gesundes Kind am Termin auszuwerfen. Und wann immer das nicht gelingt, fragt sich die Frau, was habe ich falsch gemacht, dass das passiert ist. Und wenn ich ihr in dieser Situation dann auch noch das Ernähren verwehre, dann ist es doppelt
Doppelte
schlimm.
Pein,
So hat
ja.
sie das Gefühl, okay, ich habe mein Kind nicht lang genug tragen können, aber jetzt kann ich es wenigstens ernähren. Und wir haben ja die Kinder dann auch sehr bald angelegt. Ich habe Videos in meinen
460
Vorträgen
Gramm,
gezeigt.
haben Sie mal gesagt,
Bitte?
ein 460 Gramm
Ja,
Kind
richtig,
hätte.
genau.
Ja,
Das
so
sieht
um.
man, wie das an der
Ja,
Brust
ja,
saugt.
ja,
Und ich will ja jetzt gar nicht diskutieren, welche Menge dieses
ja.
Kind an der Brust trinkt. Aber stillen stillt alles, sagt man.
Ja,
Ja,
ja.
das ist ja auch Nähe, Geborgenheit, das ist Herzschlag, Geruch. Nicht? Das so war das ja. Es ist letzten Endes so einfach.
Ja, aber.
Man braucht eigentlich kein Neonatologe dazu zu
Ja,
sein. Ne?
ja, ja. Und dann war dieser, jetzt habe ich das Datum vergessen, März 1992, wo Sie bei der Emeritierungs. Da haben Sie eine Präsentation gemacht vor den Kolleginnen und
Also das war ja
Kollegen.
das Beste. 1992 am
Genau.
5. März, das war
5.
nämlich,
März,
das weiß
ja.
ich deswegen so gut, weil es der 65. Geburtstag meines Chefs damals war, der ja mit seinem Wohlwollen dazu beigetragen hat, dass das Ganze an seinem Haus hat entstehen können,
Ja,
nicht? Aber das war ja gar nicht der erste Ballon, den ich steigen habe lassen, weil ich
ja.
irgendwie offenbar schon gespürt habe oder geahnt habe,
Ich habe
das
mir das gedacht,
könnte
Sie
haarig
müssten doch
werden.
vorher sicher schon, ich habe mir
Habe
das
ich
gedacht, es kann ja nicht sein, dass out of the blue, das wird sind, ja.
eine Schwester
Ja.
am Neonatologenkongress in Hamburg im Herbst 1991 im Pflegebereich das vortragen lassen, weil ich mir gedacht, das soll mal. Und ich weiß, das war köstlich.
Da
Die
waren Sie
hat
aber
das.
physisch nicht anwesend in Hamburg, oder
Ja,
schon?
ich war dort
Waren Sie dort?
natürlich.
Okay,
Naja, es war ja, die wurde plötzlich ausgelacht, ja. Und die haben also das Auditorium, das war so ungewohnt für die, ja, dass die Reaktion war völlig advers. Und sie hat verzweifelt versucht, sie ist immer lauter geworden und wollte das unbedingt. Und ich bin dann in die Diskussion ans Mikrofon getreten, weil ich ihr helfen musste. Das war ja, aber schon dort, ich kann mich noch erinnern, unsere Oberschwester, die auch auf dem Kongress war, hat dann gesagt, wir sind dann raus aus dem Hörsaal und es haben mich dann einige angesprochen und ich bin dann dort auf irgendeiner Mauer gesessen und dann haben sich immer mehr herumgesellt und es hat sich also eine ganz lebhafte Diskussion über unsere Erfahrungen entwickelt und die Oberschwester ist vorbeigegangen und hat gesagt, wie der Jesus mit seiner, mit seiner. Na, es war wirklich witzig, ja, weil mir ist das ja gar nicht so außerordentlich vorgekommen. Bei uns ist das ja schon 2, 3 Jahre so gegangen, ja. Aber es hat dann, wie wir das veröffentlicht haben, unglaubliche Wellen eben bis hin zu aggressiver verfolgen, gerichtlicher geschlagen, nicht?
Ich weiß gar nicht, ob es da einen höflichen Ausdruck gibt dafür, dass Sie furchtlos waren der Situation gegenüber. Aber
also, es war ja so offensichtlich. Wissen Sie, wenn ich heute etwas argumentativ verteidige, was schwierig und komplex physikalisch oder irgendwas ist, aber das war es ja nicht. Ja. Das war jetzt offensichtlich. Ja, man hat ja nur hinschauen müssen, hat man es gesehen.
Ja.
Und auch so leicht verständlich in Wirklichkeit. Nicht? Dass ich mir immer gedacht habe, wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen?
Und diese, ich habe das einen ziemlichen Schritt gefunden. Ich habe es nur gelesen, dass Sie, okay, Sie haben ja dann woanders weitergearbeitet, aber mehr als Kinderärztin und nicht mehr Neonatologin.
Ja, die bin ich dann gleich. Also die Geschichte war so, wir hatten damals Vierlinge an der Station.
Ja.
Und da ist eins nach dem anderen gestorben. Und daraufhin hat der Chef, der dem lieben Chef nachgefolgt ist, der kam vom AKH, hat das dann offenbar auch in Absprache mit seinen Kollegen vom AKH angezeigt. Und daraufhin hat diese ganze Auseinandersetzung begonnen. Dann haben sie Gutachter bestellt. Einer der Gutachter hat dann nicht nur diese vier begutachtet, sondern hat gleich sämtliche Todesfälle des zweiten Halbjahres, es waren 16 Kinder, begutachtet. Und dann haben sie also, wie dann alles ohne Anklage eingestellt worden ist, weil ich ja manche Kinder überhaupt nicht gekannt habe, nicht, wenn die Samstag gekommen, Sonntag gestorben sind. Und ich habe keinen Dienst gehabt, habe ich die gar nicht gekannt. Und außerdem, es war ja absurd, dieser Gutachter hat gesagt, also alle diese 16 Kinder habe ich umgebracht. Jetzt muss man sagen, wie gesagt, abgesehen davon, dass ich gar nicht, manche gar nicht gekannt habe, damit fordert man eine Nullmortalität, eine Nullsterblichkeit, die ja an keiner Station war. Im Gegenteil, bei uns an der Station war sie halb so hoch wie an den anderen Stationen. Nicht? Also schon daran sieht man ja, wie gehässig das Ganze war. Nicht? Und dann haben sie also,
ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber, und ich bringe das Zitat doch nicht hin, aber Lou Andreas Salome haben Sie zitiert und es ging irgendwie, dass Sie, also wenn man
das
dann...
Das war aus Ihrer Autobiografie.
Genau.
Und ich wurde immer wieder bei meinen Vorträgen gefragt, wie ich es mit Glauben und Religion halte. Und da habe ich Sie immer zitiert, weil ich diesen Satz so schön finde. Was immer auch geschieht, ich verliere nie die Gewissheit, dass hinter mir Arme geöffnet sind, um mich aufzunehmen.
Ja. Und als Sie das gesagt haben, habe ich schon fast Gänsehaut bekommen. Als jetzt wieder, aber damals auch. Also ich habe gemerkt, da ist so eine Kraft in dieser Aussage für Sie.
Ja, es ist der Inbegriff von Vertrauen. Ja, Vertrauen ins Leben, Vertrauen, dass man aufgefangen wird. Nicht?
Ja, ja. Das war eine interessante Frau. Ich habe sie gar nicht gekannt. Ich habe jetzt ich habe eine Patientin, die Historikerin ist, die hat die natürlich sofort gekannt und alles Mögliche gewusst.
Auch diese, das war die Geliebte von Nietzsche, Rilke und Freud.
Die hat wirklich interessante Menschen gekannt.
Genau.
Eigentlich möchte ich dorthin, wo holen Sie Ihre Kraft her? Wie kommt es zustande, dass Sie das alles schaffen, was Sie so gut schaffen? Weil Sie machen ja viel.
Da haben wir noch nie
Schämen Sie.
Noch nie drüber nachgedacht. Ja. Aber es ist, ich glaube, das darf man heute ja nicht mehr sagen, das waren ja die KdF-Autos im Nationalsozialismus. Okay. Kraft durch Freude.
Sehen Sie, das glaube ich sofort.
Aber es wirklich. Ist
wirklich. Ja, Freude ist super. Freude ist das Beste, oder?
Und ich erinnere mich noch, ich bin ja 1952 geboren worden. Und das war ja unmittelbar nach Ende des Nationalsozialismus, nicht? Da waren noch 3 Jahre Besatzungszeit. Und ich hatte dann auch noch im Gymnasium Lehrer, die also natürlich ehemals diese Einstellung gelebt haben. Und meine Musikprofessorin Elisabeth Adolf hat mir ein Stammbuch geschrieben, wer schaffen will, muss fröhlich sein.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch, das ein irgendwie... Spruch, den man heute vielleicht nicht mehr sagen darf. Nicht?
Aber die Freude ist ein Punkt. Die Freude ist ein toller Punkt.
Absolut.
Ich sehe das dauernd.
Aber nicht, jetzt wollte ich sagen, es muss Spaß machen, aber das traue ich mich ja heute kaum mehr zu sagen, weil diese Spaßgesellschaft ist nicht das, was ich meine, sondern es ist dieses innere Fröhlichsein.
Ich habe einen Patienten, der ist habilitiert und lehrt auf der WU, auf der TU, Entschuldigung. Und die hatten so Fortbildung für die Lehrenden auf der TU. Okay, wie macht man guten Unterricht? 3 Stunden Nachmittag. Und die Essenz war eigentlich nur, wenn der Lehrende Freude hat mit seinem Zeug, was er unterrichtet, folgen ihm die Studenten 1000%ig. Also egal, ob der jetzt über Nacktschnecken, über Staubsaugerbeutel oder sonst was. Und ich glaube das sofort. Weil Freude ist ja auch.
Und Begeisterung von der
Ja,
Sache.
ja.
Und wenn ich diese Begeisterung vermitteln kann,
Ja,
dann
dann.
geschieht auch beim anderen was.
Ja, das ist sicher so, ja.
Richtig.
Ja.
Aber wenn das Feuer in mir nicht brennt, kann ich es auch nicht weitergeben. Das ist richtig.
Ja. Es gibt einen Satz, den ich sehr mag, und wir haben auch ein Buch darüber gemacht von Thomas von Aquin, und der hat gesagt, Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung.
Stimmt, ja.
So einfach, oder? Sowohl als Mediziner als auch als Philosophin kann man das
Absolut.
gut lernen.
Ja.
Ja.
Wobei die im Mittelalter ein bisschen streng waren.
Die waren strenger, ja, die waren vielleicht auch nicht so freudvoll, aber oder ich hoffe, die Weisen schon. Also ich glaube, dass die Weisen
Es gibt solche und
Mystiker
solche
hoffentlich gewesen
wahrscheinlich.
sein,
Und
genau.
Pietisten hat es immer
Ja,
gegeben.
ganz sicher. Ja. Mich beschäftigt die Frage, die ich Ihnen jetzt gleich stelle. Ich war bei einem Vortrag von in einem Bundesland. Mich hat eingeladen der Leiter des, Gott, wie bringe ich das? Des Tumorboards, das so. Und
Tumorboard, genau.
genau.
Kommt alles aus dem Englischen.
Und vor mir war ein Sprecher, ein Psychoonkologe, und es waren auch Laien im Publikum, Betroffene und Laien, und hat diesen Satz gesagt: Sie haben nichts falsch gemacht zu den Menschen, die Krebs haben. Und
Sie haben
ich,
das falsch
Sie
gemacht.
haben nichts falsch
Nichts falsch
gemacht,
gemacht, ja.
genau. Was kommen da für Bilder bei Ihnen?
Du sollst nicht urteilen.
Ich habe das auch, ja.
Ja.
Ich denke mal, okay, das ist so, das ist dieser typische Weißkittel. Ich sage euch, ich spreche euch frei. Ja, also das ist nicht auf Augenhöhe, oder? Ich habe da, ja, danke. Ja, du sollst nicht urteilen. Ich bin auch so. Ich denke mal, das kann es irgendwie nicht sein, oder?
Das sind wir
Oder?
wieder beim Sukurere.
Ja. Und also zur Verteidigung, ich verstehe es, weil mir ist man natürlich unsicher. Manche Patienten mit Krebserkrankungen sind unsicher, nicht alle. Und dann, aber weil, was ich als chinesische Medizin suche, immer proaktiv, wie gehe ich mit der Situation um? Wie kann ich das Beste daraus machen? Und dieses, Sie haben nichts falsch gemacht, heißt ja, ich kann weitermachen. Also wo ist das Lernpotenzial? Das heißt das auch für mich ein bisschen. Es wird daraus weggenommen. Bei dem Punkt bin ich so ein bisschen. Ne? Was denn mit einer Palliativmedizinerin geredet, die war da auch sehr vorsichtig natürlich. Also,
Du sollst nicht urteilen.
ja.
Ich habe erst spät diesen Satz aus der Bibel verstanden, aber
Ja,
es ist so.
ja, ja. Da freue ich mich, da habe ich wieder eine guten Hint bekommen, so ungefähr. Ich bin eigentlich schon relativ gut mit meinen Dingen, die ich mir vorgenommen hätte. Ah, das wollte ich noch. Eine gute Medizinerin haben wir schon. Eine gute Philosophin. Was macht die aus? Ist das unterschiedlich?
Also vielleicht kann ich das aus dem Blickwinkel heraus beantworten. Ich habe ja nicht nur Philosophie studiert, sondern ich habe auch im ersten Jahrgang, wo es das gegeben hat, die Ausbildung zum akademisch geprüften philosophischen Praktiker gemacht.
Okay.
Das hat der Liessmann
Okay.
damals initiiert. Das heißt, eigentlich kommt es aus Deutschland von einem gewissen Gerd Achenbach. Die philosophische Praxis. Und da fällt mir wieder der Gadamer ein. Der andere könnte recht
Ja.
haben. Ich glaube, das Wesentliche ist, sich im Denken zu bewegen. Und
Ja.
wenn man mit jemandem spricht, dessen Denken nachzudenken.
Ja.
Und nicht, also ich glaube nicht, dass es so etwas wie unveränderliche Wahrheiten gibt. Es, alles ist Veränderung. Und, mhm. und ich glaube, die Philosophie die philosophischen Praktiker zitieren ja gerne aus der Stoa und auch ich liebe Epiktet und Seneca mhm. und die Stoiker. Und da geht es darum, seine eigene Statue zu meißeln. Mhm. Das heißt, ja, an sich zu arbeiten. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, dass das ist letzten Endes das, was das Philosophische ausmacht, immer wieder nachzudenken, mhm. zu reflektieren, zu überlegen. Mhm. Vielleicht könnte es anders sein. Mhm.
Das, also, der andere könnte recht haben, ist schon
wunderbar.
Eigentlich nicht zu toppen, oder?
Genau.
Also, ich werde dieses Zitat öfter jetzt noch verwenden und auf Sie verweisen, so ungefähr. Ich habe das, es ist einfach eine
auf schön, den Gadamer.
Ja, aber von Ihnen habe ich es gehört.
Also, ja.
Ernst Freud, also der Enkel von Freud, hat noch, ist dann relativ bald, glaube ich, verstorben, aber war erfreut von ihren Tätigkeiten und kam, glaube ich, noch auf ihre Abteilung, stimmt
ja.
das? Und hat auch mit ihnen gesprochen.
Ja, wir sind auch zusammen gereist.
Okay,
Wie geliebt.
Ja, ja. Ich habe nur Fotos von ihm gesehen, aber es war ein feiner.
Es gibt, ja, ganz ein feiner. Schon, ganz ja. ein feiner. Ja, ja. Es gibt ein Foto, ja. da steht er bei uns an der Station ja. und hält ein Frühgeborenes
ja,
im
ja,
Arm.
Ja.
Und da wissen Sie nicht, wer Frühgeborener ist.
Ja. Ja,
also dieses zarte ja, Gesicht, ja. der war ja ein ganz zarter ja, Mensch. Ja, ja. Ja. Unglaublich. Und er hat ja eine so schöne Arbeit über meine mhm. Arbeit geschrieben. Haben Sie die je gelesen?
Ich habe nur gesehen, dass...
die ist eben in dem Buch, wo auch das Foto ist von ihm mit dem Frühgeborenen, über einige Faktoren, die weniger messbar sind in meiner Arbeit. Herrlich. Das ist, aber er war einfach, er hat ja dieses The Who's Baby Syndrome kreiert, nicht? Weil er eben gesehen hat, dass es geht nicht, dass man Eltern hinaussperrt.
Aber das hat er schon geschrieben, bevor...
70er Jahre, natürlich. Ja, ja,
das also er war einfach, glaube ich, glücklich, dass...
Ich erinnere mich an einen Klaus Fahnerhof. Das war einer auch so, die Neonatologie ist ja ein historisch gesehen junges Fach, nicht? Das ist ja erst in den 70er Jahren, ich meine, man hat sich um Frühgeborene immer bemüht, man hat sie in Schuhschachteln und im Backofen und zwischen Watte und über Kerzen aufgezogen, aber dass man so wirklich medizinisch gezielt und intensivmedizinisch sich um sie bemüht hat, das war ja erst Beginn der 70er Jahre. Und das war eben ungefähr da, wie ich begonnen habe, meine Ausbildung zu machen. Bin 1976 in die Kinderheilkunde eingetreten. Und dieser Klaus Fahnerhof war also auch einer der Neonatologen der ersten Stunde in Kalifornien. Mhm. Hat ein berühmtes Buch geschrieben. Freud hat ihn auch gekannt. Und ich erinnere mich, da war ich auf einem Neonatologenkongress in Monte Carlo. Das war eben auch so, ganz späten 70er Jahre vielleicht. Und da hat dieser Klaus Fahnerhof, der war damals schon ein älterer Herr, einen Vortrag gehalten und hat erzählt, wie er eine Mutter hineingebeten hat in die Station, an den Inkubator und ihr gesagt hat, sie soll doch durch das Griffloch hineingreifen und ihr Kind berühren. Und sie hat das gemacht, ganz vorsichtig mit einem Finger und dann hat sie gesagt, oh, it's warm.
Ja, ja.
Da sieht man diese Fremdheit und diese unglaubliche Vorstellung. Ja, ich weiß nicht, sie hat geglaubt, das ist ein kalter Fisch, der leblose. Oh, it's warm.
Ja. Ja.
Also das waren auch so Dinge, die mir sehr nahe gegangen sind. Wo ich mir gedacht habe, wir schaffen da eine Entfremdung, die unglaublich ist.
Ja.
Aber das ist eben auch sehr schön nachzulesen in dem Buch von Bernhard Kattan, das Elend der Ärztlichen.
Genau.
Unbedingt. Das ist ein großartiges Buch, können wir jedem Arzt empfehlen.
Ja. Schön ist auch diese Studie, die dann die Frau Hutter rausgebracht hat. Von
ja, die habe ich zufällig dann gesehen in Innsbruck.
Gelungen.
Naja, es war ja, wie ich das damals am 5. März 1992, eben zum 65. Geburtstag meines Chefs, vorgetragen habe, erstmals an der Kinderklinik, war ja die Reaktion der Kollegen völlig unerwartet und advers. Ich habe gedacht, die werden unsere Begeisterung teilen, was diese Kinder alles können und wie tüchtig die sind und selber atmen, selber trinken. Und stattdessen haben die begonnen, schrill zu pfeifen und zu schreien, aufhören, aufhören. Ja, also mein Chef ist dann nach meinem Vortrag ans Pult getreten und hat gesagt, hier geht es zu wie auf einem Fußballplatz, aber nicht wie auf akademischem Boden. Ich werde diesen Hörsaal nie wieder betreten. Und der Vorwurf der Kollegen, der erste, der gekommen ist, war, naja, das kann man ja noch gar nicht sagen, diese Kinder sind ja noch viel zu jung, um zu beurteilen, ob die gesund überleben werden. Jetzt muss ich sagen, wenn einer mit einem Jahr gerade geht, dann gehe ich einmal davon aus, dass er nicht schwer behindert sein wird. Aber ich habe daraufhin sofort den Kollegen angeboten, dass sie unsere Kinder nachuntersuchen. Und sie haben gesagt, ja, ja, das werden sie machen. Und ich habe also die Eltern einberufen zu den Terminen. Und am Tag vor dem ersten Termin haben sie angerufen, nein, leider, sie haben nicht genügend Personal und sie können das nicht machen. Einer nach dem anderen ist abgesprungen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann schaue ich mich im Ausland um. Und habe also einen Kollegen aus der Schweiz und einen Deutschen, der damals in London gelehrt hat, gebeten, dass sie unsere Kinder nachuntersuchen, kognitiv und psychologisch und entwicklungsmäßig. Und die hätten das auch sehr gerne gemacht, haben ein sehr schönes Studiendesign gemacht und dann hat die Gemeinde Wien die Krankengeschichten nicht herausgegeben. Und so ist, die haben lang gewartet, aber dann haben sie auch gesagt, na, also jetzt haben sie kein Interesse mehr dran. Und so ist es nie zu dieser gewünschten Nachuntersuchung gekommen. Ich meine, wir haben die Kinder selber bei uns auch untersucht, nicht? Aber ich wollte ja, dass sozusagen der Stachel gezogen wird, zu sagen, wie heißt das doch? Kennen Sie Eugen Roth, der Schnitzel? Wunderbares Gedicht. Darf ich es kurz zitieren? Bitte. Ein Mensch, der sich ein Schnitzel briet, merkte, dass es ihm missriet. Doch weil er es sich selbst gebraten, tut er, als wäre es gut geraten. Und um sich nicht zu strafen lügen, isst er es mit sichtlichem Vergnügen.
Ja.
Und so wollte ich nicht, dass sie sagen, ja, weil er es sich selbst gebraten tut, als wäre es gut geraten. Wir finden unsere Kinder gut, weil wir sie selber aufgezogen haben. Deswegen wollte ich hinausgehen, aber es ist leider nicht zustande gekommen. Und dann habe ich zufällig diese Untersuchung von der Mutter gesehen.
Gelungen, ja. Die halt, also jetzt die körperlichen Entwicklungen, glaube ich, nicht berücksichtigt hat, sondern die psychosozialen.
Die Kinder waren gut. Ich habe Eltern oft Jahre später getroffen, haben es mir erzählt, er studiert an der Technik. Und das, also. Aber wie gesagt, es ist ja auch so simpel in Wirklichkeit, dass die Medizin bei allen Benefizien auch Schäden setzt, ist ja. Das ist ja nichts Außerordentliches.
Aber es gibt nicht jährlich einmal ein Treffen der Frühgeborenen, die unter ein Kilo auf die Welt. Also sowas gibt es nicht. Gibt es also ja schon fast alles.
Wir haben dann einen Frühgeborenenverein gegründet. Ja. Und es war so witzig, da sind dann auch Eltern mit Frühgeborenen, die an anderen Stationen aufgezogen worden sind, gekommen. Und die haben dann über Dinge gesprochen, die unsere Eltern überhaupt nicht verstanden haben, weil es diese Probleme bei uns nicht gegeben hat. Und dann machst du jetzt auch Hypotherapie und was weiß ich. Dadurch hat sich das dann irgendwie wieder verlaufen, weil unsere Eltern, also die Eltern der Kinder, die bei uns an der Station aufgezogen worden sind, kein Bedürfnis hatten, sich dann zu sitten. Die sind ins normale Leben hinausgegangen. Wir haben ja die Kinder dann auch sehr früh entlassen. Nicht? Früher war es ja so, dass ein Kind 2,50 Kilo haben musste, um hinaus ins Leben zu gehen. Aber wir haben die Kinder dann teilweise, also das Kleinste, das wir entlassen haben, war bei seiner Entlassung 910 Gramm. Den habe ich dann nach 3 Wochen zu Hause besucht. Da ist er gesessen wie der Bürgermeister und hat die Familie mit den Augen dirigiert. Nicht?
Aber dann haben Sie die Eltern ausgesucht und haben gedacht, die Eltern schaffen das gut. Oder was war da der Grund?
Eigentlich alle. Nein, das war einfach Vertrauen. Ja. Ich meine, wir haben die Kinder dann entlassen, wenn sie normal behandelbar waren, wie jeder normale Säugling. Ne? Aber wir haben natürlich lustige Geschichten gehört. Wir haben ein Zwillingspaar, 2 Mädchen mit je 1000 Gramm an einem heißen Juli-Samstag entlassen. Und die Eltern haben im 10. Bezirk gewohnt und um das Ereignis zu feiern, hat sie also am Sonntag dann in den Eissalon Tichy gegangen.
Ja.
Und dort saßen sie, jeder mit so einem kleinen 1000-Gramm-Medi am Schoß. Dann kam die Serviererin, hat ganz entsetzt auf die Kinder geschaut, ist verschwunden, hat eine Kollegin geholt und sind zu zweit gekommen, haben auf die Kinder gestarrt und dann hat die eine vorsichtig gefragt, sind die echt? Es war einfach unfassbar, dass so kleine Kinder in der freien Wildbahn herumrennen. Aber natürlich haben die Eltern, denen wir ja versucht haben zu vermitteln, sie haben zwar ein kleines Kind, aber ein Kind, mit dem sie normal umgehen können. Sind sie halt mit dem Kind zum Friseur und zum Billa einkaufen und ganz normal gegangen. Nicht? Lustige Geschichte haben wir erlebt, da haben wir einen kleinen Türkenbuben entlassen. Die Mutter hat also kein Wort Deutsch gesprochen, der Vater ein paar wenige Worte. Und er war also bei seiner Entlassung 1,43 Kilo und es war ein kalter Wintertag. Und die Eltern hatten schon einige Kinder zu Hause und haben halt den kleinsten Overall, den sie zu Hause hatten, mitgebracht. Und wie sie ihn da eingepackt haben, ist er als erstes einmal ins linke Hosenbein abgefahren. Das war dann relativ mühsam, um da wieder herauszukriegen, ohne den Anorak zu zerschneiden oder den Anzug zu zerschneiden. Müssen, nicht? Aber ja, schön war das.
Danke für all die Geschichten. Ich glaube, wir können, danke für das schöne Gespräch. Ich glaube, wir können wirklich zu dieser letzten Frage kommen, die ich gerne immer am Schluss stelle, wo Sie es eh schon beantwortet haben. Aber sozusagen, wie würden Sie gerne sterben? Ich fasse zusammen mit 103, nachdem Sie 3 Jahre im Freien im Idealfall.
Also erstens einmal würde ich gerne sterben, ohne jemanden zu belasten. Das denke ich mir immer bei Selbstmördern. Ja. Es ist schrecklich. Ich habe zum Beispiel heute Vormittag ein Erlebnis gehabt, ich war bei einem Patienten. Und wie ich unten bei der Haustür, also ein Mehrparteienhaus, hineingehe, kommt mir eine jüngere Dame mit einem Hund entgegen und sagt, fahren Sie in den ersten Stock? Und ich sage, nein, in den zweiten. Aha, naja, sage ich, wieso brauchen Sie irgendwas? Soll ich was mitnehmen? Oder nein, aber da wohnt eine alte Dame und bei der steht die Wohnungstür offen. Und ich habe mich aber allein nicht hineingetraut. Wie gesagt, also die Dame, zu deren Kindern ich in den zweiten Stock fahre, ist sehr nett, ich schicke sie ihnen runter und dann gehen sie vielleicht gemeinsam hinein und schauen, ob alles in Ordnung ist, nicht? Und so haben wir es dann auch gemacht und die Mutter kam dann wieder zurück und hat gesagt, ja, also sie, für sie war das auch, habe ich gesagt, offenbar hat sich die nicht allein hineingetraut aus Angst, sie findet da eine Tote liegend oder verletzt, nicht? Hat die Mutter gesagt, ja, sie hat sich zuerst auch gefürchtet, sie hat zuerst geläutet und geklopft und da hat sich niemand gerührt. Und dann hat sie versucht, die Tür aufzuschieben und da ist offenbar ein dickerer Vorhang dahinter gelegen, gehangen. Und wie sie diesen Widerstand gespürt hat, hat sie gesagt, Gottes Willen, ja, da liegt jetzt jemand. Also ich glaube, dass so diese spontane Begegnung mit einem Toten sicher sehr unangenehm ist. Und deswegen würde ich also nicht wollen, dass ich zum Beispiel anlässlich der Visite, die ich mache, dort tot umfallen und die armen Eltern dann irgendwas mit mir tun. Also das würde ich mir wünschen, dann würde ich mir auch wünschen, dass ich nicht wahnsinnige Schmerzen habe, obwohl man alles im Leben als Prüfung betrachten kann. Aber und ansonsten habe ich eigentlich keine, wie soll ich sagen, ich nehme es, wie es kommt. Und wann es kommt und wie es kommt.
Doch, was ist denn? Schön und unkompliziert.
Ich habe ja auch ein großes Glück mit meinem Körper, muss ich sagen. Ich war vor 63 Jahren zum letzten Mal krank.
Wirklich?
Ja, wirklich. Da war ich 10 und hatte Masern.
Ja.
Das war es dann nicht. Also ich bin nie müde, kann aber immer schlafen. Ich bin nie hungrig, kann aber immer essen. Mir ist nie heiß, mir ist nie kalt. Es ist gut so, wie es ist. Also mein Körper ist herrlich.
Fantastisch, ja.
Und meine Mutter hatte einen Spruch, die hat immer gesagt, mein Reichtum ist meine Bedürfnislosigkeit.
Ja, toll.
Und das gilt für mich schon auch. Ich meine, nicht was geistige Unterhaltung und Schönheit der Umgebung anlangt, aber ob es jetzt viel oder wenig zu essen gibt, ob das so oder so ist.
Naja.
Es ist okay, so wie es ist.
Dann wünsche ich Ihnen, bis es soweit ist, noch einen weiteren schöne Begegnungen, schöne Gespräche, ein erfülltes Leben.
Vielen Dank, das ist sicher das Wichtigste, das man hat.
Und danke nochmal fürs Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Danke.